Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein, von vorne. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen auf einer neuen Folge auf unserem Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Bevor wir aber zu diesem Gast kommen, wer ist wie immer an meiner Seite?
Michelle, was auch sonst?
Genau. Ohne längere Umschweife, heute ist die Margarita bei uns. Margarita, wer bist du?
Ich bin Lehrerin, Lerncoach und Lerntrainerin.
Und was machst du so bei uns?
Ja, was mache ich so für euch? Unterstützen in Fragen rund ums Lernen und Tipps und Anmerkungen geben, so aus meinem Schulalltag. Ich bin seit 2012 Lehrerin an einer Berufsschule. Nee, gar nicht, 2014. Und ja, hat so einiges erlebt durch viele Schulen, die ich auch besichtigt habe in Form von Fortbildung und hoffe noch weitere zu erfahren.
Jetzt ist es ja nicht so ganz klassisch, sage ich mal, dass du als Lehrerin auch Lerncoach oder sowas ist. Das ist ja dann doch eher eine Besonderheit. Wie kam es denn da dazu?
Wir hatten eine Möglichkeit bei Max Wuttli, der ist leider schon verstorben. Er war eine richtige Koryphäe im Bereich Lerncoaching. In dem konnte ich einen sechsstündigen Workshop bei ihm dran teilnehmen und ich fand das so faszinierend, von der Art und Weise, wie er mit Menschen gesprochen hat. Das waren nicht nur Schüler, es waren ja Lehrer, die daran teilgenommen haben. Und ich fand diese wertschätzende Haltung und Sprechung eigentlich grandios. Und ich habe dann trotzdem mich gefragt, was hat das eigentlich mit Unterrichtscoaching zu tun? Und da hat eine gute Kollegin von mir recherchiert und hat eine Fortbildung gefunden in München zum Thema Lerncoach. Und das fanden wir beide mega. Und unsere Schulleitung, da sind wir ihr sehr dankbar, hat uns das finanziert, weil es nicht gerade günstig war. Und ja, daraufhin kamen wir zum Lerncoach und dann haben wir gesagt, na okay, wir haben ja eigentlich eher Gruppen, wir können das nicht in Einzelgesprächen machen, wie der klassische Coach das eigentlich tut. Wir haben es mal ausprobiert, sind aber an unsere Grenzen geraten und dann hat dasselbe Unternehmen auch noch eine Trainerausbildung angeboten für Gruppen und dann haben wir gesagt, okay, es macht eigentlich nur Sinn für unsere Schularten, die wir haben und Gruppengrößen, dass wir noch den Trainer oben draufsetzen. Ja, so ist das gekommen.
Und wenn du jetzt
Dann
so
würde ich mal.
deinen, sag gut,
Nee, mach
ja.
du, alles gut.
Und wenn du jetzt so deinen Kollegen davon berichtest, dass du auch so Lerncoach und so bist, wie kommt es da so an? Also keine Ahnung, musst du da immer so auf positive Resonanz stoßen oder wird da auch ein bisschen missmutig eher mal geschaut?
Ich glaube, die meisten finden es schon interessant, aber haben häufig halt, sehen häufig nicht den Raum, der dafür zur Verfügung steht. Und das wäre auch meine Kritik am System, dass man wirklich dafür kaum Raum hat. Also meine Schulleitung, ich bin halt in der Berufsschule tätig, die hat uns in 2 Jahren ermöglicht, indem sie uns halt Stunden zur Verfügung gestellt hat, dass wir das mal machen konnten. Aber das kann sie halt nicht auf Dauer, weil irgendwann ist es einfach, ja, man muss halt abwägen mit Unterricht, sage ich mal, halten. Müssen auch gewisse Zahlen erfüllen. Und deswegen glaube ich schon, dass viele interessiert sind in dem Bereich, aber heute auch sehen, wann soll ich das noch eigentlich obendrauf alles schaffen? Und gerade in den letzten Jahren ist es halt einfach irgendwann auch mit der Work-Life-Balance, muss man sich fragen, was schaffe ich eigentlich noch in meinem Alltag? Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass das zu kurz kommt, weil gerade in den ganzen Modellschulen, die man so jetzt hört, die Reformen, Schulen sind, Schulpreise gewinnen, ist der Bereich Coaching essentiell. Das hört man immer mehr und mehr, dass sie sich individuell mit Schülern zusammensetzen können, besprechen, wo sind deren Stärken und Schwächen. Und ich glaube, das ist so, bringt den Schülern, glaube ich, sehr viel, weil sie sich selbst mehr kennenlernen. Ja.
Jetzt hattest du ja
Wenn man
eben.
dann. Nein, mach du, alles gut.
Willst du?
Nee, mach ich.
Okay, jetzt hattest du ja kurz schon mal so ein bisschen Work-Life-Balance angestupst, dieses
Ja.
Thema, sag ich mal. Ich würde mal gerne einfach gerne dieses Klischee so ein bisschen aufräumen, wenn wir schon hier die Möglichkeit haben, mit einer Lehrerin
Ja.
zu sprechen. Von welchen Stunden spricht man denn so als Lehrer? Weil ich sag mal, es wird ja immer gesagt, naja, die sind so, keine Ahnung, von morgens 8 bis mittags um 12 in der Schule und danach haben sie ja eigentlich nichts mehr zu tun. Warum jammern die immer so auf so einem hohen
Ja.
Niveau? Ja, dass wir das mal kurz aus dem Raum vielleicht.
glaube, das Problem ist, das ist mir auch, sage ich mal, erst über die letzten Jahre, wenn man so ein bisschen Revue passieren lässt, was habe ich alles dazu gewonnen etc., glaube ich, bin ich und auch mein Mann ziemlich blauäugig, also wir sind beide Lehrer, sehr blauäugig in den Beruf reingestartet, weil man sieht zwar so schöne, man entwickelt Persönlichkeiten mit, man gestaltet etwas, man bereichert und unterstützt Leute, aber man hat, ich finde, man sieht nicht im Studium, was das alles bedeutet. Und jetzt so in den letzten 8 Jahren rückblickend, was mich am meisten an meinem Beruf, sage ich mal, stört, ist, ich hätte auch gerne einfach, wo ich sage, ich muss nicht über Schule nachdenken. Also klar hat es diese Momente, aber im Nachklang habe ich trotzdem noch, okay, ich muss aber das und das noch abarbeiten. Und dieses Schicksal geht mir noch ganz nah von den Schülern. Das finde ich, also ich kann das nicht so gut trennen. Ich kann das, ist so, dass mich das nicht belastet. Klar gibt es ein paar Fälle, die dann eher noch eine Nachwirkung haben. Aber wenn ich so manchmal höre, ja, die von Freunden, die gehen ins Büro, arbeiten ja 8 Stunden, kommen nach Hause, dann ist einfach die Arbeit weg. Mhm. Und das hätte ich manchmal gerne auch. Und von den Stunden, also es gibt ja Studien, wo auch gesagt wird, wenn man das stempeln würde, würde man als Lehrer in gewissen Phasen auf 60 bis 80 Stunden die Woche kommen, weil es einfach, es gibt ja immer Klausurphasen, das kennt ihr ja aus dem Studium ja auch, wo ihr gewisse Phasen habt, wo ihr ganz, ganz viele Arbeiten schreibt und irgendjemand muss sie auch korrigieren in diesem Zeitraum. Und das ist halt, finde ich, zum Beispiel jetzt in Hessen ist das Abitur jetzt ja umverlegt worden von vor den Herbst, bei den Osterferien auf nach den Osterferien. Das ist für mich als Berufsschullehrerin ziemlich kritisch, weil da auch Fachoberschulprüfungen liegen. Und dann hat man so, und dazu zusätzlich noch die Klausuren. Und das ist dann sogar, wo ich auch meinen Schülern gesagt habe, sorry, diesmal werde ich es nicht in 2 Wochen schaffen. Vielleicht werden es auch 3 oder 4 Wochen werden, weil die Prüfungen als erstes korrigiert werden müssen. Mhm. Und dann gibt es natürlich wieder Phasen, wo man sagt, okay, das ist ein bisschen entspannter, weil da ist nicht so viel los. Da ist, sag ich mal, nur der typische Alltag da. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen auch auf sich achten. Also ich hatte auch Kollegen, Freunde, die ins Burnout geraten sind, weil sie den Perfektionismus zu hoch getrieben haben und dann ja einfach ins krankhafte Bild geraten ist. Mhm. Und dann, wenn man sowas dann erfährt im Freundeskreis, dann überlegt man sich eher, reicht jetzt auch mal die nicht ganz perfekt geplante Stunde. Ja. Ja.
Achso, jetzt habe ich dich schon 2 Mal unterbrochen, jetzt darfst du.
Ich wollte eigentlich auf, wäre jetzt ein kleiner Themenumschwung, aber ich wollte eigentlich auf das, was du am Anfang gesagt hast, nochmal eingehen. Ich hatte ja auch gefragt, wegen deiner Lerncoach-Tätigkeit beziehungsweise deiner Ausbildung, die du sozusagen nebenbei gemacht hast, wie das da so ist, hätte ich dich jetzt als Lerncoachin gefragt, was für dich, weil du hast ja auch diese Modellschulen erwähnt und dass andere Schulen Preise gewinnen und dass ich sag mal, bei den öffentlichen Schulen eventuell weniger ist oder vielleicht an den, ja, was würdest du denn als guten Unterricht, ich weiß gar nicht, ob man die Frage so stellen kann, aber was würde für dich guten Unterricht denn auszeichnen?
Für mich guten Unterricht ist, ich muss ehrlich sagen, so ein Raum, wo die Schüler keine Angst haben. Also ich bin halt Mathelehrerin und ich finde es frustrierend. Es sind so 2 Erlebnisse in meinem Kopf, die mich jedes Mal reflektieren lassen. Mache ich einen guten Unterricht für meinen Schüler? Und es war ein Erlebnis, wo ein Schüler zu mir gesagt hat, er hat mir eine Frage gestellt, ich habe sie beantwortet, ich bin weitergegangen und ich habe noch im Hinterkopf gehört, boah krass, ich wurde nicht fertig gemacht. Und da habe ich mir gedacht, so Alter, was hat der für Erfahrungen sammeln müssen, dass er diese Haltung mittlerweile eingenommen hat. Und da ist leider Mathe sehr häufig prädestiniert für, weil da sehr viele Ängste mit verbunden sind. Und ich finde so Sätze wie, ich kann es ja eh nicht, ich bin dumm dazu, die würde ich am liebsten sagen, streich die aus deinem Kopf, weil das stimmt nicht. Die fehlen vielleicht Lücken oder etc. Also für mich wäre ein guter Unterricht, wo sie wirklich sagen können, hier traue ich mich, Fragen zu stellen, weil ich finde, Fragen sind die essentiellsten Sachen, weil wenn ich was nicht verstehe, muss ich eine Frage stellen können. Und ich sollte sie auch stellen können. Und das ist für mich ein Kriterium, also die keine Angst, dann die offene Fragekultur und mittlerweile auch ein offenes und wertschätzendes Klima. Also ich lege ganz viel auf die Lehrer-Schüler-Beziehung, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das auch präge und auslebe, desto offener werden die Schüler. Und das hat dann auch viele Auswirkungen auf Rückmeldungen, offene Gespräche, was sind deren Ängste. Und nur wenn sie sich da öffnen, ich will das nicht so sehr als eine Mama-Kind-Beziehung haben, das ist, sind wir nicht, ich muss ja noch immer eine Bewertung ausüben für die, aber so, dass sie dann trotzdem den Raum haben, wo sie sagen, hier kann ich mich entfalten. Ja. Und gerade dieses Angstnehmen ist halt ein längerer Prozess. Also meistens, wenn ich meine Schüler in der 11. Klasse bekomme, sage ich mal so, es dauert meistens ein halbes Jahr, bis sie dann langsam anfangen zum festzustellen, ah, okay, ich kann wirklich eine Frage stellen. Ich kann sie auch 30 Mal stellen. Und ja, das dauert halt leider.
Ich finde es gerade interessant, weil Michelle, du erinnerst dich bestimmt an unser letztes Interview beziehungsweise an unsere Zuhörerin. Wir haben in der letzten Folge mit Berit vom Innovationshub.schule nämlich auch ein kleines Interview geführt. Und an einer Stelle hat sie uns ein paar Fragen gestellt, wie wir guten Unterricht, ich glaube, so war die Frage, was für uns guter Unterricht wäre, irgendwie in die Richtung. Ich kann mich an die Frage nicht genau erinnern. Aber Michelle und ich hatten da eigentlich Ähnliches gesagt. Und das ist teilweise genau das, was du gesagt hast. Weil ich erinnere mich noch ganz genau, dieser Raum für Fragen, wie du auch gesagt hast, kommt in der Schule zu kurz. Und ich finde es gerade echt cool, dass du das auch sagst, weil wir als Nicht-Lerncoaches oder als nicht studierte Lehrkräfte, Lehramtler haben das auch gesagt. Und dass wir das auch festgestellt haben, sagt ja eigentlich schon vieles aus.
Ja.
Jetzt hast du ja schon mal so ein bisschen das Thema Angst angesprochen beim Lernen. Was würdest du so sagen, wie stark hemmt denn so die Angst eigentlich auch das Lernen? Also ich würde schon sagen, das ist ja schon eine gewisse Zeit, also so eine gewisse Art und Weise irgendwie einen so ein bisschen davor verschließt, wirklich lernen zu können. Aber würdest du sagen, das ist schon ein sehr großer Faktor, oder?
Ja, ich glaube schon, dass es einmal kann schon einen Raum halt Angst einflößen. Also es kann ja vielleicht gar nicht an dem Fach gebunden sein, aber vielleicht hat man in diesem Raum was Negatives erlebt und wenn man den schon da rein betritt, ist man schon gehemmt, weil man einfach Angst hat, dieses Erlebnis passiert wieder. Dann kann es natürlich auch sein, was man auch ganz häufig hat, Angst vor Reaktionen mit anderen. Wie reagieren die auf das, was ich sage? Also das stelle ich immer sehr viel mehr fest, dass sie dieses durch Rückmeldungen anderer so gehemmt sind in ihrer Äußerung, weil sie ständig, vielleicht ist es auch ein bisschen durch die soziale Kultur, dass man ständig Feedbacks bekommt in sozialen Medien, dass sie ständig haben, okay, alles, was ich sage, wird sofort bewertet und ich werde dann gestempelt als irgendjemand Dummes, weil ich zum dritten Mal dieselbe Frage eventuell stelle. Und das ist, finde ich, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Aspekt. Und den Bereich Angst, den man auch gar nicht vergessen kann, ist so, finde ich, auch immer mehr kriege ich es mit von meinen Schülern, die Angst vorm Versagen und der Reaktion der Eltern. Also die Prüfungsangst, weil ich muss eine gute Note schreiben, damit ich keinen Ärger zu Hause kriege, weil da eine gewisse Erwartungsleistung besteht. Das kann ich leidvoll aus meiner eigenen Kindheit sagen, dass das dann irgendwann einfach den Kopf nicht mehr frei macht für das Offene und man ist irgendwann wirklich so, okay, ich muss mich das jetzt reinbüffeln, obwohl man es eigentlich nicht mehr kann, weil der Kopf einfach sagt, hier, du kannst nicht mehr, du bist mit anderen Dingen gerade beschäftigt, aber nicht mit Lernen. Und das ist schon, ja, ich würde schon sagen, dass das einen großen Anteil ausmacht, die Angst. Aber die hat halt eine Vielfältigkeit, das ist nicht immer nur eine Richtung der Angst.
Du hast ja schon jetzt so ein bisschen diese Lehrer-Schüler-Beziehung vorhin so ein bisschen angesprochen. Und das ist ja eigentlich auch immer so ein Thema, was ja immer sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, also mir ging es auch so in der Schülervertretungszeit oft, dass halt schnell irgendwie so Lehrer müssen irgendwie gegen Schüler und Schüler gegen Lehrer, also es ist irgendwie da so ein bisschen so ein eher auseinanderdriften, sage ich mal. Was würdest du denn sagen, wie könnte man denn eigentlich das mehr wieder so ein bisschen zusammenführen? Weil ich habe eigentlich schon das Gefühl, wenn man eigentlich wirklich mal miteinander spricht, kommt man meistens auf dieselben Themen. Und es sind eigentlich auch meistens dieselben Themen, die einen stören und irgendwie so dieselben Sachen, die man eigentlich gerne erreichen möchte. Aber das irgendwie so ein bisschen besser zu verbinden. Also egal, ob das jetzt größere Kontexte sind, wirklich auf die ganze Schule bezogen oder auch im Unterricht.
Ich glaube, eine Sache, würde ich sagen, ist der manchmal nicht zur Verfügung stehende Raum, dass man gar nicht so die riesengroße Zeit hat, um das zusammen auszudifferenzieren. Und dann finde ich mittlerweile auch, was ich so erlebt habe in Gesprächen, sag ich mal, es gibt ja auch Konflikte innerhalb Kollegien oder sowas, dass man teilweise dafür auch gar nicht geschult ist. Also ich habe einmal eine Fortbildung gehabt oder da gab es einen Todesfall in unserem Kollegium und es hat dann sehr stark unsere Arbeit gehemmt. Und dann kam ein Mediator von außen und die können da viel konkreter und anders hingehen, weil sie auch mal so die Seiten wieder zusammenfassen. Und ich würde mir manchmal sowas auch mitwünschen, also so ein Moderator, der mit reingeht, weil er nochmal ganz andere Aspekte gibt oder nochmal sagt, nee, ich habe aus der Seite eher das und das herausgehört. Ich glaube, dann ist auch teilweise wirklich diese Haltung, dass man ständig das Gefühl hat, beide Seiten werden bewertet. Also das ist sowieso dieser Punkt Bewertung, der mich in letzter Zeit sehr stark beschäftigt. Weil das einen auch sehr stark immer hemmt in der Äußerung, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich mir ein Feedback nach den Zeugniskonferenzen hole, ist das immer ein ehrlicheres Feedback, als welches ich mir zum Halbjahr hole, weil die Schüler wissen, okay, ich kann ja gerade nicht alles sagen, weil sie wird mir noch eine Endnote geben müssen in 6 Monaten. Und das spielt, glaube ich, bei solchen Gesprächen auch manchmal eine Rolle, dass man so, weiß ich nicht, vielleicht auch Angst hat, was haben die dann für eine Stellung oder ich muss jetzt gerade hier meine Position eher darstellen, weil sonst gelte ich vielleicht als jemand, der nicht so souverän ist. Also ich glaube, da ist auch so ein Bereich, der eine Rolle spielt. Und was ich auch mitkriege, manchmal werden auch die Schüler, glaube ich, zu wenig gehört. Vielleicht wird ihnen nicht die Kompetenz zugeordnet, dass sie es können, weil, sage ich mal, aber ihr jetzt nicht mehr, aber ihr habt halt eine Großzeit eures Lebens in der Schule verbracht. Und ihr kriegt ja auch sehr viel mit und manchmal kriegen die Schüler viel mehr mit als man als Lehrkraft. Häufig sind wir halt im Stress, man rennt von einem Ort zum nächsten und wenn man dann nicht mal richtig zuhört und sagt, nee, aber ich kann das nicht, weil ich habe eh schon die und die, die Aufgaben, wie soll ich das andere nochmal drüben oben drauf machen und dann redet man manchmal vielleicht auch aneinander vorbei.
Jetzt hast du ja schon mal so dieses Thema Bewertung angesprochen, auch so ein bisschen gegenseitige Bewertung, was ja auch immer so ein bisschen ein sehr heikles Thema ist. Es soll ja eigentlich schon so sein, dass Lehrer versuchen, sage ich mal, Schüler bezüglich ihrer Notengebung objektiv zu bewerten. Also das ist ja so das absolute Ideal. Mhm. Wie sehr würdest du sagen, klappt das eigentlich so wirklich? Also weil ich kenne es bei meinen Lehrern, es gab die einen, die sagen, ich bewerte euch immer objektiv, absolut, natürlich. Und die anderen, die sagen, es funktioniert eigentlich gar nicht.
Ich glaube, es ist, wie hat es gesagt, wissenschaftlich ist ja auch nachgewiesen, dass man, glaube ich, innerhalb von den ersten 3 Sekunden einen Eindruck von einer Person hat. Also es ist ja leider, das kann man nicht ganz abschalten im Gehirn. Und ich erwische mich auch, dass ich meistens einen Hang eher habe, die schwächeren Schüler sanfter zu anzufassen, als jemand, wo ich sage, der ist leistungsstärker, wo ich sage, ja, hier komm, du musst ein bisschen mehr arbeiten gefühlt. Dann muss ich mich manchmal zurückhalten und sagen, nee, das kann ich jetzt dem Leistungsstärkeren jetzt nicht nachkreiden, nur weil er gerade halt stärker in dem Fach ist. Also ich kann jetzt nur für mich persönlich sagen, dass ich mittlerweile in diesem Bewertungsmodus versuche, manchmal auszubrechen, da wo es mir die Möglichkeiten halt gibt, indem ich mir eher ganz häufig auch sage, schätz dich selbst ein, in welchen Punkten hast du dich besser gesehen oder wo könntest du dich weiterentwickeln, dass die auch mal mehr sich selbst reflektieren. Und ich lasse auch ganz häufig sich selbst einschätzen, weil ich glaube, das ist entscheidend und gleich das dann sage, genau, okay, ich würde dich in diesen Phasen so und so einschätzen. Und ich glaube, was meine Schüler sehr positiv mir zumindest rückmelden, ist, dass sie auch mal von mir zurückbekommen, hier, ich habe das Gefühl, in den 2 Wochen warst du super gut stark und auf einmal ist das was zusammengebrochen, ist da was passiert oder dass so auch ein Verständnis dafür, ich kann nicht jeden Tag super gut sein. Ne? Und dann auch sage ich hier, ja, da warst du 2x2 Wochen schwächer, aber danach warst du ja voll dabei. Das ist halt, ich sag mal, ich habe vielleicht auch mal 2 Wochen eine schlechte Phase, weil irgendwas zu Hause anlag oder sowas. Und ich glaube, das ist so, ist noch nicht ganz in der Schule etabliert oder manche können es vielleicht nicht in einer Art und Weise ausleben, wie sie es auch manchmal gerne hätten. Und das beeinflusst natürlich dann auch einen in der Bewertung. Mhm. Ja.
Ja. Würdest du, also wenn wir schon beim Bewerten sind, sagen wir mal Feedback oder Ähnliches, wenn man uns umdreht, das ist in der Schule oft so, dass wenn es eine Bewertung gibt, dann regelmäßig die vom Lehrer an den oder die Schülerin. Und bei mir war das auch so, dass man dann am Jahresende meistens die Lehrer bewerten konnte. Und natürlich waren diese Feedbacks dann ehrlicher als die ja, zwischendurch getan werden. Aber da ist ja auch die Frage, zum Beispiel in der Uni kenne ich das so, da gibt es ja auch, dass man die einzelnen Einheiten dann bewertet als Student. Und das dann ja anonym gemacht wird. Und die meisten Profs das, also zumindest meine Profs, das auch ernst genommen haben. Das hat auch immer so die Frage. Aber was würdest du denn sagen, wenn man sowas in der Schule machen würde?
Meinst du verpflichtende Feedbacks oder häufigere Feedbacks? Oder?
Ja, verpflichtend, beziehungsweise auch von Schülern vor allem.
Von der also von Schüler an Lehrer.
Genau.
Für mich ist da eher so auch die Frage, was mache ich mit dem Ergebnis als Lehrkraft? Also es heißt ja nicht nur, füll mir den Bogen aus und ich schmeiße ihn dann direkt in die Tonne. Ich habe meine Pflicht erfüllt, ich habe mir meine Rückmeldung geholt, weil es gibt auch in manchen Schulen als Feedback-Kultur, man holt sich verpflichtend einmal im Schuljahr ein Feedback ein. Aber wenn ich sage, wenn ich die Haltung dazu habe, ist mir scheißegal, was da drin steht, dann brauche ich es mir auch nicht ausfüllen zu lassen. Mhm. Das ist eine Farce, finde ich dann. Und das merken Schüler, finde ich, ganz schnell auch. Also für mich ist persönlich eher so, es muss eine Kultur etabliert werden und das dauert leider über Jahre und es muss auch herangeführt werden. Und ich als Lehrkraft, zumindest für ich persönlich, versuche es dann als Entwicklungspotenziale für mich zu sehen, weil ich sehe ja nur, wie ich das Gefühl habe, was ich rüberbringe, aber vielleicht sagt der eine, ja, nee, das fand ich gut, aber da hätten sie sich noch verändern können, indem sie das und das machen. Und das ist etwas, was ich versuche, denen mittlerweile auch meinen Schülern, auch in der Mittelstufe mit beizubringen, dass sie eine konkrete Rückmeldung geben sollen. Also mir bringt es nicht, wenn ich sage, das war nicht schlecht. Ja, was denn? Und wie soll ich es denn verändern? Ne, also grundsätzlich finde ich halt das sehr hilfreich und sinnvoll. Ne, und aber es müsste halt kleinschrittig herangeführt werden, dass man vielleicht anfangs anfängt und so sagt, wirklich, mir hätte es geholfen, wenn sie das und das gemacht hätten. Ich hätte es hilfreich gefunden, wenn sie das und das gemacht hätten. Ne, also ich finde das, und das verändert dann auch eine Haltung gegenseitig, wenn man das nicht mehr als ständige Bewertung und hier hast eine Note von mir, ne, ich finde die schlecht, sondern es würde mir besser passen, gefallen, nicht passen, sondern gefallen, wenn das und das umgesetzt würde. Und daraus kann ich ja als Lehrkraft dann für mich einen Rückschluss ziehen, vielleicht an einem Punkt, an dem ich nächstes Schuljahr weiterarbeiten möchte. Und dann hole ich mir dazu wieder eine Rückmeldung. Habt ihr eine Veränderung festgestellt? Ne? Gibt es noch irgendetwas, wo ihr sagt, da fehlt noch eine kleine Stellschraube? Und na, dann kann ich mich ja auch weiterentwickeln. Und das ist bei vielen, finde ich, seitens der Schüler einmal, ich finde ganz häufig sind es eher oberflächliche Rückmeldungen, weil die gar nicht wissen, wie sie in die Tiefe gehen, weil ihnen das nie beigebracht worden ist. Na, zwar sagen die ganze Zeit, es soll ein Feedback geben, aber wie man eigentlich ein richtiges Feedback macht, und das habe ich gerade in meiner 8. Klasse festgestellt, die hatten so gegenseitig Projekte und sollten die Projekte ein Feedback geben, also von Schülern für Schüler. Und da kam es so, ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Und dann habe ich gesagt, naja, das Wort eigentlich sagt dir, dass ihr irgendwas ja nicht gefallen hat. Und dann ist denen erstmal bewusst geworden in dieser Stunde, wie häufig sie das Wort eigentlich benutzen. Und wir haben es dann wirklich mal durchgekaut. Und irgendwann haben die schon selbst gesagt, du hast schon wieder eigentlich benutzt. Also kannst du auch eine Kritik äußern oder eine Kritik oder eine Verbesserung äußern. Und das haben wir auch gesagt. Ich finde diese Sandwich-Methode da ganz gut. Lob, Kritik mit Verbesserungsvorschlag und wieder ein Lob. Und da haben auch meine Schüler festgestellt, dass ihnen Lob aussprechen auch teilweise schwerfällt, weil ihnen sofort gesagt haben, ja, Kritik weiß ich sofort 10.000 Punkte. Ich habe zwar keine Ahnung, wie sie das verbessern sollten, aber ich kann es schon mal kritisieren. Und die Lobe fallen komplett runter. Und das fällt ihnen echt schwer. Und ich glaube, wenn man das aber von Jahr zu Jahr immer weiter macht und etabliert, wird das irgendwann ganz leicht fallen. Und ich finde, das ist gerade eine wertschätzende Haltung, auch später fürs Berufsleben. Weil da muss man ja auch irgendwie eine Rückmeldung geben im Team und sagen, hier, wir müssen da und da das machen, weil das hat nicht funktioniert. Aber da ist ja auch entscheidend, wie sollen wir es denn verändern? Ja, und das muss, finde ich, von klein auf langsam vorbereitet werden. Ich kann nicht von einem 13-Klässler erwarten, dass er mir ein perfektes Feedback gibt, wenn er 12 Jahre lang es nie gelernt hat.
Auf jeden Fall. Ist ja dasselbe Thematik, wie die wir auch an anderen Stellen hatten, was ja einer der Hauptanreize für diesen Podcast war, dass man zwar, sagen wir, 13 Jahre in die Schule geht aber und lernen soll, aber man lernt, wie man lernt, ist so sehr lehrerspezifisch. Ja. Vielleicht mal auch direkt in die Richtung, beziehungsweise, es wäre ja so, vielleicht, ja, okay, ja, klar.
Eine Frage noch zu dem Thema Feedback generell. Ja. Denkst du, es wäre auch sinnvoll, weil ich sag mal, es gibt ja immer mal, also ich kenne Lehrer von mir, die haben dauernd sich Feedback eingeholt, da wurde es ernst genommen und alles, und dann gibt es Lehrer, da war das, ja, ich sag mal, das schwarze Schaf des Lehrers so ein bisschen so relativ egal. Also die haben sich eigentlich nie Feedback eingeholt und es war auch, man konnte eh sagen, man machen, was man will. Mhm. Ja, es sind halt die Schüler sozusagen. Denkst du, es wäre
sinnvoll? Nur die Schüler.
Ja. Denkst du, es wäre sozusagen sinnvoll, vielleicht auch an so einem Feedback irgendwie, sage ich mal, irgendwie was zu koppeln, dass man sagt, es ist auch irgendwo, ja, dass es vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie die Hierarchien innerhalb dieser Lehrerverhältnisse sind, aber irgendwie dem, ich sag mal, nächsten Vorgesetzten der Fachbereichsleitung oder sowas auch zu sehen, zeigen, dass man sagt, okay, hier irgendwie passt das anscheinend ja nicht so richtig, wenn er in jeder Klasse irgendwie nur durchgängig nicht gerade ein tolles Feedback bekommt, dann muss ja irgendwas nicht so ganz stimmen.
Ich glaube schon, dass diese Fälle irgendwann bei der Fachbereichsleitung landen und da es Gespräche geben wird. Das würde ich mir zumindest wünschen. Ich glaube es auch bei solch, ich könnte es mir vorstellen, dass es bei solchen Lehrkräften auch darum geht, in welcher Art und Weise erfolgt dieses Feedback. Ist es also mit Wünschen geäußert oder mit Hilfestellungen, damit man wirklich konkreten Ansatz hat und nicht nur ein reines Bewertungsschema hat. Und was ich da sehr hilfreich fand, ist, dass man manchmal von Kollege zu Kollege das eher annimmt. Und da gibt es ja die kollegiale Hospitationsmöglichkeit. Das hat meine Schule zum Beispiel auch. Da kann man sich mit 2, 3 Kollegen zusammensetzen und man besucht sich gegenseitig im Unterricht. Und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, hier, mir wurde mehrmals schon zurückgemeldet, ich mache das und das, das gefällt meinen Schülern nicht. Könnt ihr das mal beobachten und mir wirklich, ist das wirklich so? Weil ich sehe das nicht. Und manchmal akzeptiert man die Rückmeldung eines Kollegen, besonders wenn man sagt, ich nehme jemanden, der mir sehr nahe steht, manchmal eher, weil man das dann sagt, okay, gut, die haben noch einen anderen Blick, sie kennen ja den Alltag als Schüler, die sich vielleicht gerade, das ist ja auch finde ich, manchmal eine Dynamik, wenn, sag ich mal, viele Leistungsschwächere sind, es sind viele schlechte Noten eventuell drin, wollen sie mir einfach jetzt nur eins reinwürgen, also das heißt jetzt nicht, dass es so sein muss, aber kann er vielleicht auch so wahrgenommen werden. Die sind nur sauer gerade auf mich und geben mir dieses Feedback, weil die halt mit den Noten unzufrieden sind. Na, und da kann es manchmal hilfreich sein, dass man jemand Außenstehendes aus dem Kollegium da reinholt. Na, dann, und darüber halt dann das Gespräch sucht. Aber auch da gibt es auch leider Kollegen, die auch sagen, das ist mir auch egal. Ich mache mein Konzept weiter.
Genau. Ich weiß nicht, worauf. Ich glaube, du hast meine Frage eigentlich mehr oder weniger ein bisschen beantwortet, aber ich hole nochmal aus. Also ich habe ja am Anfang gesagt, was guten Unterricht auszeichnet, habe ich dich ja gestellt. Mhm. Was würdest du deinen anderen Lehrerkollegen sozusagen als Tipps und Tricks mitgeben für guten Unterricht?
Das heißt, was Sie machen könnten, damit ein besserer Unterricht erfolgt.
Ja.
Also ich würde zum Beispiel, dass man klein anfängt. Nicht ein riesengroßes sagt, okay, ich muss jetzt alles umkrempeln, weil das schafft man einfach nicht. Sondern sich einen Baustein rausnimmt und sagt, okay, den Punkt, den habe ich, finde ich selbst vielleicht gerade nicht gut in meinem Unterricht oder da ist so eine Schnittstelle, die noch immer nicht gut funktioniert. Und die anders überlegt und neu umsetzt. weil jeder mag Erfolgserlebnisse und das ist dann immer so, wenn man kleinen Einheiten anfängt, kann man sich dann ja steigern zu größeren. Und genau, deswegen würde ich sagen, vielleicht so eine Zielsetzung, was möchte ich im nächsten Schuljahr mir vornehmen, was möchte ich erreichen und mir dazu eine Rückmeldung hole. Hier Leute auch am Anfang sagen, man sagt ja immer, mit Zielen kann man effektiver arbeiten, weil man einen Fokus hat. Ich habe folgendes Ziel. Ich werde euch regelmäßig fragen, erreiche ich dieses Ziel oder nicht? Na, damit. Das wäre eine Möglichkeit, die ich glaube, es sinnvoll findet, um den eigenen Unterricht auch zu verbessern. Weil irgendwann wird man halt leider betriebsblind, wenn man viele Jahre das macht. Und ich glaube dann, was ich auch sehr wertvoll finde, sind die Wünsche der Schülerinnen und Schüler mit ins Boot zu holen. Das fällt ihnen schwer, weil die das häufig sagen, oh, das konnte ich ja noch nie äußern. Und das ist dann also, man muss ja auch da heranführen, konkrete Wünsche zu äußern. Und die dann auch wirklich aber auch mit denen halt beleuchtet und sagt, was genau meinst du mit diesem Wunsch? Und dass man wirklich da ins Detail geht, bis sie dann wirklich das klar formulieren können, was eigentlich der Wunsch ist. Weil wenn sie sagen, ich möchte gern Unterricht, wo ich gut mitkomme. Ja, was hättest du denn gern? Was fehlt dir denn, damit du gut mitkommst? Was benötigst du dafür? Also, dass man wirklich da in die Tiefe geht, dass wir merken, oberflächlich ist es nicht, ne? Aber ist ja erstmal nur eine oberflächliche Sache, wenn man sagt, ich möchte eine Verbesserung haben, aber an sich nicht weiß, wie es gemacht werden soll. Mhm. Und dann vielleicht sich auch mal für konkrete Themen ein Feedback holen. Also ich habe zum Beispiel auch mal Methoden ausprobiert. Ich habe ja auch gesagt, ich will mich mal auch ausprobieren. Sachen verändern sich. Ich probiere mit euch was aus und ich hole mir gezielt dazu eine Rückmeldung, weil dann weiß man auch, okay, kann ich es direkt wegwerfen, weil es bei den Schülern gar nicht gut ankommt oder vielleicht nur in der Klasse nicht. Was müsste ich vielleicht anpassen? Und ich finde auch manchmal so Zeit nehmen, auch wenn es dann schwierig ist, wenn man woanders dann die Zeit verliert. Das ist ja immer so, man muss ja gucken, wenn wir die Schüler bestmöglich auf die Prüfung vorbereiten, aber vielleicht sich doch da mal die Freiräume schaffen und da man zum Beispiel fürs Thema Feedback konkreter Zeit zu nehmen und das mal wirklich auszusprechen, auszuprobieren. Na, oder zum Beispiel, ich habe mit meinen Schülern das Thema Zeitmanagement thematisiert, weil das immer so eine Sache ist, wenn ich bei Klausuren sage, so, ja, ich habe erst einen Tag vorher angefangen, weil ich nicht wusste, wann ich das alles noch schaffen soll. Und dass man auch sowas mal mit einbaut und sagt, okay, dann gucken wir doch an, wie sieht euer Alltag aus? Wo können wir Lerneinheiten einbauen? Na, sag ich mal, habe ich natürlich als Lerncoach einen Vorteil, weil ich diese Themeneinheiten da gelernt habe. Und was ich glaube, wenn eine Schule insgesamt zu kurz kommt, ist dieses gemeinsame Arbeiten als Team. Also dieses kollaborative Arbeiten im Kollegium. Man hat häufig dafür keinen Raum. Es wird alles am Nachmittag, am Abend dann gemacht. Und das ist dann halt schwierig mit der Vereinbarkeit manchmal von Beruf. Manche wollen dann einfach irgendwann auch einen Cut ziehen und sagen, nee, abends ist mein freier Abend, kann ich auch gut nachvollziehen. Und an sich, wenn ich so von meiner Schwiegermutter, die ist halt schon in Pension, aber die ist auch Lehrerin, gemeint, früher gab es halt so eine Verfügungsstunde dafür. Da durfte man sich im Team zusammensetzen und zusammen ein Projekt umsetzen. Und ich glaube, wenn man das hätte, dann würde man nicht mehr dieses Einzelkämpfertum haben im Lehrerkollegium oder Lehrerberuf. Und man würde da eine Erleichterung auch spüren. Also ich hatte heute einen pädagogischen Tag an einer Schule, wo ich abgeordnet bin. Also ich bin da so ausgeliehen. Und da wurde genau dieses Thema von ganz vielen angesprochen. Die haben gesagt, das ist eine totale Bereicherung, aber ich weiß nicht, wo ich das alles alleine noch machen soll. Und ich hätte gerne mal jemanden, mit dem ich das zusammen machen kann und dafür auch Zeit hätte. Und ich glaube, das ist auch entscheidend. Ist so, ich habe mir für gewisse Themeneinheiten immer meine Partner gesucht, wo ich sage, da passt es harmonisch auch gut. Wir sind auf einer Wellenlänge, was um diese Umsetzung oder die Themeneinheiten angeht. Das könnte gut funktionieren und haben es Aufgaben aufgeteilt. Ich bin dann so eher, die das dann illustriert und technisch setzt. Und meine Kollegin hat zum Beispiel die Aufgaben erstellt und die Lösungen dazu. Und das hat dann super harmoniert. Und dann haben wir viel schneller Lerneinheiten für die Lockdown-Phase erstellt, als wenn wir das alleine gemacht hätten. Also da wäre es schön, wenn es auch seitens der Politik, sage ich mal, möglich wäre, dass man dafür sowas wieder mehr Zeit bekommt im Lehreralltag, um eine Verbesserung des Unterrichts zu erreichen.
Ja. Auf jeden Fall. Du hast ja zwischendurch, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, auf die ich nur generell für unsere Zuhörer hinweisen wollte, weil du ja gesagt hast, kleine Schritte setzen, erreichbare Ziele setzen. Leute, Genau das ist das, was wir uns eigentlich, was wir euch auch in anderen Folgen, sei es bei den Lerntypen, beim Lernen generell, beim Zeitmanagement und Co. Setzt euch immer, wie hier auch Margarita geschildert hat, Ziele, die erreichbar sind, kleine Ziele, kleine Erfolge, die dann sich läppern und dann mehr werden. Und ich habe noch eine Zwischenfrage wegen Feedback geben jetzt von Schülern, was ja auch vorher gesagt. Wie ordne ich das ein? Wenn ich das jetzt einfach in die Papiertonne schmeiße, bringt es mir auch
Ja.
nichts. Oder es bringt halt auch nichts, ein Feedback zu geben, zu sagen, was schlecht ist, ohne sich zu denken, was könnte besser sein? Oder wie hätte man es besser machen können? Kann man hier darauf sich beziehen oder kann man hier sagen, dass, oder würdest du hier sagen, dass wenn man jetzt mit Schülern darüber spricht, hier, was kann man mit, was könnte ich an meinem Unterricht besser machen? Und die Schüler sich dann auch setzen und wirklich nachdenken, okay, was wäre für mich besser? Und dann sich wirklich überlegen, Sachen überlegen, dass man die dann besser auch erreicht. Vor allem, wenn man jetzt Schülerinnen und Schüler hat, bei denen man vielleicht als Lehrer auch denkt, okay, der interessiert sich vielleicht nicht so für den Unterricht oder ist schwierig, den einzubinden, weil er sowieso sagt, ich kann es nicht, ich will nicht oder was auch immer. Und dann so jemanden sozusagen diese Verantwortlichkeit gibt und sagt, hier, überleg dir mal, was könnte ich besser machen? Hast du da schon mal sowas erlebt?
Ich muss auch, also zu fragen ist, also dass ich mir Rückmeldung gebe und mit denen dann konkret bespreche, das in die Tiefe halt gehend.
Ja, also sozusagen, dass wenn Schüler das Feedback geben, ob du dann auch merkst, dass sie dann auch besser im Unterricht mitmachen, wenn du das sozusagen umsetzt, was die sagen.
Ja, das passiert auf jeden Fall. Also man merkt, dass zum Beispiel auch in Feedback geht es ja nicht nur immer auf, um Potenziale aufzuzeigen, wo kann man sich weiterentwickeln, sondern was läuft ja auch gut. Und gerade wenn man dann so eine kleine Sache kriegt, wie zum Beispiel bei meiner 11. Klasse war es so, dass sie gesagt haben, sie brauchen noch mehr Zeit zum Abschreiben. Sie würden sich mehr Zeit wünschen, dass ich da mehr Zeit investiere ins Abschreiben. Und dann habe ich ja gedacht, okay, gut, dann werden wir das die nächsten 3, 4 Wochen mal ausprobieren und dann sagt mir noch mal eine Rückmeldung dazu. Und wenn sie dann, ich würde mir auch sowas wie eine Sache vielleicht rausnehmen, also aus dem Feedback mir einholen und dann sagen, welcher Punkt stört euch am meisten? Und diesen einen Punkt dann nur beleuchten und verändern und dann wieder reflektieren und sagen, ich habe auch dann mal meine Schüler gefragt, merkt ihr eine Veränderung? Hat sich was für euch getan? Und da haben viele gesagt, ja, auf jeden Fall. Sie gehen viel mehr auf uns ein, sie haben viel mehr Zeit. Und ich glaube, wenn die Schüler das erleben, dass sich eine Veränderung stattfindet, sind sie auch bereiter, eine konkrete Rückmeldung auch zu geben. Weil sie sehen ja dann, okay, sie nimmt uns ernst, sie nimmt unsere Worte auch ernst. Und wenn diese Ernsthaftigkeit auf beiden Seiten existiert, nur dann kann es ja auch zu einer Veränderung insgesamt kommen, auch zu einer Verbesserung. Und ja, wenn man das Gefühl hat, das stößt auf taube Ohren, ja, dann habe ich irgendwann auch keine Lust, eine Rückmeldung zu geben. Für was soll ich
Ja,
eine
klar.
Rückmeldung geben, wenn daraus, sag ich mal, wie haben es meine Schüler gesagt, es ist schade, wenn ein Pingpongball ins Rollen gerät, aber der einfach nur an der Wand zurückprallt und nicht weitergeht, den Weg. Ne? Also, es wäre gut, wenn es dann keinen Gegenspieler gibt, sondern die ganze Zeit nur eine Mauer, wo er abprallt und man kommt gar nicht durch.
Jetzt hast du ja schon relativ, sage ich mal, viele Kritikpunkte auch teils angesprochen, so in Schule, was sich irgendwie ändern sollte. Wenn du jetzt zusammenfassen würdest oder müsstest, so sagen wir mal, wir gehen jetzt heute zu unserem Kultusminister und sagen so, ja, die Top 3 Punkte, die sich ändern müssten, so. Was würdest du sagen, wären das so für dich die Punkte?
Für mich wäre Top 1, ich muss mehr Raum zu kriegen, andere Möglichkeiten der Bewertung zu machen, ohne gefühlt einen halben Bein im Gefängnis zu sitzen, weil ich irgendwelche Vorgaben nicht erfülle mehr. Also, weil das ist häufig, wenn man so Fortbildung hört, ja, Sie können ja diese Möglichkeit der Bewertung nutzen. Und dann denke ich mir so, ja, aber ich muss dafür trotzdem 2 Klausuren im Schuljahr schreiben. Wie, das geht nicht ein. Ich würde zwar gerne 5 Wochen lang ein Projekt machen, aber dann, worüber schreibe ich dann die Klausur? Die muss ich verpflichtend schreiben. Dass man da mehr Öffnung bekommt, das wäre so mal ein großer Wunsch. Der zweite, Raum fürs Teamarbeiten im Kollegium, weil ich glaube, das ist ein riesengroßer Mehrwert für die ganze Schule, weil es eine ganze Haltung auch ändert dann. Und auch das beeinflusst die Schülerschaft. Ich habe heute auch, hat ein Kollege gesagt, auf einem pädagogischen Tag, ich erwarte die ganze Zeit von meinen Schülern, dass sie zusammenarbeiten und kollaborativ arbeiten und wir als Lehrer tun es gar nicht. Und das ist so, wo ich denke, so, ich erwarte etwas von meinen Schülern, denen ich was beibringe und was ich selbst nicht auslebe. Deswegen würde ich mir das wünschen, dass das noch mehr gibt. Und das Dritte ist dieses, finde ich auch, was für mich zumindest sehr, dass man mehr Raum bekommt für innovative Sachen. Also, dass man auch vielleicht mal, sag ich mal, ich höre ganz viel, ich habe halt eine lange Autofahrt zur Arbeit und ich höre dann immer Podcasts halt auf dem Weg zur Arbeit, weil ich langsam kein Radio mehr hören kann. Und ich höre dann von ganz vielen Schulen, wo ich sage, oh geil, das würde ich auch mal ausprobieren, dass man da vielleicht auch so mehr den Austausch innerhalb der Schullandschaft kriegt. Also ganz häufig ist, dass die Schulen für sich das machen und wenn man da selbst nicht einen Hang zu hat, ist das irgendwie ganz schwierig, mal andere Blickwinkel zu kriegen. Und das kann auch fatal sein für eine Schule. Also, dass man da auch diese Kooperation weitet auf eine große Schullandschaft. Ja, und voneinander profitiert und voneinander lernt. Ja. Dass das auch mehr gefördert wird.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen, oder wir haben dich eher gesagt, gefragt, was du für, ich sag mal, Tipps und Tricks in Anführungszeichen für die Lehrer hast, so zum Thema, wie Unterricht besser werden kann. Wenn wir jetzt mal den Spieß umdrehen, was hast du denn für Tipps und Tricks, sage ich mal, für Schüler, damit sie einfach auch besser lernen können?
Ich finde, ein wichtiger Punkt, und er wird manchmal nicht beherzigt, auch wenn ich ihn sage, ist offener sein für was Neues. Also ganz viele Schüler, wenn ich frage, hier, wie lernst du für deine Klausur? Ja, ich habe mir Zettel geschrieben. Ich so, und, war es erfolgreich? Ja, nee. Ich so, ja, was denkst du, was wird anders sein?
Diese berüchtigten Lernzettel.
Dann gibt man auch Vorschläge und dann kommt so, ja, ich schaue mal, ob ich es mache. Und dann wird es meistens nicht gemacht, weil man eine Angst so gefühlt irgendwie davor hat. Ach, das ist nicht mehr das, die Routine, die man hat, auf die man sich irgendwie verlässt. Obwohl die Routine eigentlich gar nicht funktioniert, weil man scheitert ja. Also gerade wenn man unzufrieden ist mit dem Ergebnis der Klausur, egal ob es ein guter oder ein schlechter Schüler ist, und man ist einfach unzufrieden. Und da einfach die Bereitschaft wirklich mal zu sagen, okay, ich probiere mal was Neues aus und das Neue probiere ich aber auch über einen gewissen Zeitraum aus. Es hilft ja nicht, wenn ich das nur einmal mache, weil dann sehe ich kein Erfolgserlebnis oder eine Veränderung, kann es nicht reflektieren, sondern es ist wirklich auch zu sagen, okay, ich probiere mal eine neue Methode aus, aber die probiere ich dann auch 2-3 Wochen lang aus. Und dann ist das Entscheidende, dass ich das natürlich dann auch kritisch reflektiere. Und da muss ich auch mit meiner Selbstkritik auch, sag ich mal, klarkommen und leben. Aber da ist auch immer, auch wirklich zu fragen, die Fragen zu stellen, was lief gut in diesen 2-3 Wochen? Was hat mir geholfen? Was sollte ich eventuell fürs nächste Mal ändern? Welches Ziel setze ich mir fürs nächste Mal zum Beispiel? Ne? Und wie könnte ich dieses Ziel erreichen? Dass man diese Fragen für sich durchgeht und da auch sein, das stärkt auch das Bewusstsein für eigene Stärken und Schwächen. Und ich habe auch gesagt, dann guck mal über den Tellerrand. Also ganz viele trennen ja das irgendwie gefühlt nach Fächern. Also wenn ich auch sage, hier, was hilft dir dann zum Beispiel in Englisch? Womit kannst du in Englisch gut lernen? Ja, da finde ich Karteikarten mega gut. Und ich so, hast du mal Mathe probiert? Nee, Mathe kann ich dann über Karteikarten lernen. Und ich mir so, warum nicht? Also dass man auch so ein bisschen über den Tellerrand guckt und das zulässt. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen mehr Selbstvertrauen kriegt, weil man merkt, ah, okay, es funktioniert ja doch, dann ist auch die Bereitschaft mal zu sagen, man nimmt eher was Neues an. Und ich glaube, das ist so ein bisschen entscheidend. Und bei manchen habe ich das Gefühl, fehlt häufig manchmal so die Struktur, dass sie nicht ganz für sich wissen, wo habe ich eigentlich alles und was für eine Struktur hilft mir eigentlich. Also es gibt ja ganz viele Schüler, die, sage ich mal, einfach nur stumpf abschreiben, aber denen hilft es eventuell gar nicht, nur abzuschreiben. Also ich habe auch bei mir angefangen, seit Jahren meine Tafelanschrieb zu digitalisieren und ich stelle es meinen Schülern dann auch online zur Verfügung, weil es einerseits hilfreich ist für die zum Nacharbeiten, falls jemand krank war oder der sagt, okay, ich habe den einen Punkt in der Stunde noch nicht ganz genau mitbekommen, dann kann ich nochmal nachlesen. Und ich sage dann auch ganz offen, ich zwinge euch nicht abzuschreiben, Wenn man sagt, mir fällt es leichter, indem ich zuhöre und mir Notizen dazu mache, dann mach's doch bitte so. Das macht ihr doch in der Uni genauso. Also ich schreibe doch nicht alle Folien ab, die der Professor euch zeigt. Und die andere Möglichkeit ist dann auch zum Beispiel zu sagen, das ist jetzt natürlich in Mathe jetzt ein bisschen manchmal schwieriger, aber da konzentriere ich mich eher aufs Zuhören, wenn Frau Mittelmann was erklärt und wenn ich rechne, dann rechne ich es halt. Und aber zum Beispiel in anderen Fächern da auch mal zu sagen, okay, ich visualisiere mir das als grafisches Bild, was da vorne besprochen wird, weil ich mir das Bild leichter vorstellen kann als nur 10.000 Texte. Also da auch ein bisschen sich dahingehend die Möglichkeiten offen zu lassen. Und das gibt halt eine andere Struktur auch für den Geist. Und manche haben ein Problem, finde ich, mit Zeitmanagement. Das fehlt ihnen so ein bisschen, weil es ein bisschen unterschätzt wird. Und mit kommen dann, also ich habe immer mehr Schüler, die auch leider nachmittags arbeiten müssen. Und denen fällt diese Balance zwischen privater Verpflichtung und Schule ziemlich schwer, weil dann natürlich auch seitens des Arbeitgebers dann Druck ausgeübt wird. Du hast gefälligst, jedes Mal pünktlich da zu sein. Und mir ist egal, ob du eine Klausur schreibst oder nicht. Das ist deine Dienstzeit. Und das in einen Hut zu kriegen und die wenige Zeit, die ihnen eventuell zur Verfügung steht, sinnhaft zu nutzen, das fällt ihnen schwer. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil sie manchmal keine Alternativen wissen. Also ich habe das Gefühl, ganz viele wissen nicht. Ich sage ihnen auch dann zum Beispiel Beispiele wie, du hast eine lange Busfahrt, du fährst jeden Tag 30 Minuten im Bus, sprich dir doch einen Podcast auf oder spiel ein Spiel in dieser Busfahrt. Und dann sagen sie, nee, mache ich nicht. Also das ist auch manchmal diese Zeit wirklich, wie man hat, wenn man eh wenig Zeit hat, mit anderen Sachen zu nutzen, als eventuell vielleicht eine halbe Stunde lang Musik zu hören. Ne? Also das ist so. Aber ich glaube, es ist auch, weil manche das auch gar nicht wissen und das nie ausprobiert haben. Und deswegen versuche ich jetzt mittlerweile auch, so gewisse Sachen, wo ich denke, dass manche einen Mehrwert davon haben, im Unterricht mal konkret auszuprobieren. Weil nur wenn sie es mal gesehen haben, also zum Beispiel, ich habe vom Zeitmanagement meinen Schülern mal wirklich die Pomodoro-Technik mal zwei Doppelstunden lang ausprobiert, weil ich gesagt habe, die müssen erst die Methode erstmal gesehen haben, um dann zu sagen, okay, gut, ich probiere die auch mal einen längeren Zeitraum aus.
Wenn ihr dazu mehr wissen wollt zum Zeitmanagement, dazu haben wir auch eine Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und genau auch die Sachen erwähnt, die eigentlich Margarita erwähnt hat. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass sich das alles überschneidet.
Ja, es hängt halt vieles zusammen, ne?
Auf jeden Fall. wenn wir schon bei Tipps und Tricks sind, vielleicht mal eine direkte Frage. Also jeder von uns kennt das wahrscheinlich, Michelle, du auch. Ich hoffe mal, du kennst es auch. Man kommt mit dem Lehrer oder.
Das ist bei mir anders.
Man kennt es ja, wenn man mit dem Stil eines Lehrers oder einer Lehrerin nicht zurechtkommt. Bei mir war es leider auch mein Mathelehrer, mit dem Stil ich nicht so zurechtkam. Hey, ich hab Mathe geliebt. Hat halt eine 6 im Abi, aber ich habe Mathe geliebt. Ich war halt nicht gut drin. Ne? Und wenn man jetzt einen Lehrer hat, wo man wirklich mit dem Stil nicht zurechtkommt, wirklich ums Verrecken nicht zurechtkommt. Also in der Uni kann ich einfach sagen, okay, dann gehe ich halt nicht in die Vorlesung, gehe ich in die nächste. Wenn ich Glück habe, ist es nicht derselbe Professor oder ich schaue mir irgendwelche Aufzeichnungen an, da spielt es halt keine Rolle. Aber in der Schule geht es nicht so wirklich,
dass man den Raum verlassen. Okay,
genau. So, was würdest du so einem Schüler denn in so einer Situation raten?
Also, über die Frage muss ich ein bisschen nachdenken. Gut, dass ihr mir die im Vorhinein schon geschrieben habt. Ich glaube, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, sich die Möglichkeiten herauszunehmen, wo man sein Potenzial zeigen kann, seine Stärken zeigen kann, aber wo man nicht so viel in Interaktion mit dem Lehrer kommt. Also zum Beispiel gibt es ja, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, wenn Hausaufgaben präsentiert werden, dass man sagt, ja okay, der wird mich ja trotzdem bewerten. Ich komme zwar mit dem Stil nicht so ganz klar, aber ich kann meinen Fokus auf die Hausaufgaben setzen, die versuche ich bestmöglich zu machen und dann kann ich in diesen Phasen mich beteiligen, weil das ist etwas, weil ich habe es ja vorbereitet, es ist meine eigene Grundlage, darauf habe nur ich Einfluss und nicht die Lehrerkraft. Ne? Mhm. Und dann kann ich mich in diesen Phasen beteiligen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder zum Beispiel auch zu sagen, ich suche mir einen konkreten Partner in der Klasse, mit dem ich zusammen durch den Stoff durchgehe. Zum Beispiel zu sagen, okay, ich löse mich von dieser Lehrkraft. Ich muss in dem Raum da sein. Aber damit ich halt den Stoff nicht verpasse und eventuell das sich negativ auf meinen eigenen Lernerfolg wieder ausübt, weil ich halt mit dieser Person gerade nicht gut kooperieren kann, dann suche ich mir halt jemanden innerhalb der Klasse, wo ich sagen kann, da harmoniert es ganz gut und da kriege ich die gegenseitige Unterstützung, dass ich trotzdem die Klausuren gut schreiben kann, die Hausaufgaben gut erreichen kann, dass ich da halt den Fokus auf dieses gemeinsame Teamwork und das Vernetzen lege. Und manchmal hilft es auch manchmal zu sagen, ich setze mir ein Ziel für die Stunde. Also auch wenn ich vielleicht mit der Lehrkraft nicht klarkomme, aber ich sage mir trotzdem, ich versuche mich in dieser Stunde zweimal zu beteiligen. Und ich suche mir dann die Phasen raus, wo ich das Gefühl habe, da kann ich mich beteiligen. Oder ich bearbeite heute die Aufgabe zusammen mit dem und dem, damit man da eine, damit auch der Lehrer sieht, ja, okay, ich weiß, da ist eine Spannung vielleicht da, aber er gibt sich Mühe. Das heißt trotzdem, also es gibt sich Mühe, er macht mit, der boykottiert sich nicht komplett, weil das da einfach Spannungen vielleicht gibt. Ne? Und oder man sagt auch mal, er schließt sich vielleicht ein Thema selbstständig mit anderen geeigneten Hilfsmitteln. Und dass ich da halt was machen kann. Was ich am schlimmsten finde in solchen Fällen, sind die Schülerinnen und Schüler, die einfach nur aufgeben und sagen, nee, ich komme mit der Person nicht klar, also boykottiere ich gefühlt den kompletten Unterricht einfach und warte ab, bis ich die Person nicht mehr habe und nicht mehr ertragen muss. Aber dann sind eventuell vielleicht 2 Jahre im schlimmsten Fall vergangen, weil ja häufig nach alle 2 Jahren ja nur gewechselt wird. Und dann habe ich aber 2 Jahre lang des Anschlusses verpasst. Und dann wirkt sich das natürlich negativ auf meinen weiteren Werdegang aus. Ne? Und das finde ich gravierend. Ne? Also, und das ist auch, glaube ich, auch diese Haltung halt, dieses Nicht-Aufgeben, sondern sich kleine Ziele zu setzen, damit es einen für sich halt eine persönliche Motivation dann da ist. Und manchmal hilft es auch manchmal, sich so Notenziele zu setzen. Ne? Ich will eine 3 schaffen und dafür müsste ich aber das und das machen. Ne? Wenn man sich mit sich selbst mal das in Dialog spricht und das loslöst von der Lehrkraft. Ne? Ja.
Nochmal eine Zwischenfrage so ein bisschen. Ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen dieses Thema angesprochen, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt nicht so mit der Lehrkraft klarkomme. In Hessen ist es ja eigentlich so, dass, glaube ich, die Nebenfächer, ich glaube, 60% oder 70% auf mündlich liegen, grob.
Also kommt jetzt darauf an, wenn du Mittelstufe und Oberstufe, also Mittelstufe ist genau 60-40, weil die meistens nur eine Klausur schreiben. Oberstufe ist halt häufig, wenn es 2 Klausuren geschrieben werden, 50-50 die Vorgabe. Genau.
Ja, also zumindest liegt ja schon der Fokus, sage ich mal, sehr auf dem Mündlichen in Hessen, ja. Zumindest. Ich sage mal, jetzt ist aber ja nicht jeder von uns so jemand, der sich 24/7 im Unterricht meldet und vielleicht doch eher auch zu der schüchternen Version des Schülers gehört. Und ich glaube, das sind auch nicht ganz so wenige. Und ich weiß noch, mein Kunstlehrer, also Grüße gehen an diese Stelle an den Kurs, hatte halt immer gemeint, dass er es halt sozusagen in der mündlichen Note halt niemandem ankreiden kann, nur weil er jemand, also weil er einfach so ein introvertierterer Typ ist sozusagen und deswegen jetzt ihn einfach nicht schlechter bewerten kann. Was würdest du denn vielleicht an Tipps oder sowas auch an schüchtere Personen geben, die vielleicht ja 5-mal brauchen und nachdenken, ja, soll ich mich jetzt wirklich melden oder nicht? Und ja, was kann man da tun, um trotzdem nicht die Note irgendwie ja, so schlecht zu haben? Weil ich glaube, in vielen liegt ja wahrscheinlich schon das Potenzial, vielleicht für eine 2 oder 1, aber einfach dadurch, dass die Quantität halt nicht stimmt, so ist es dann halt doch vielleicht eher die 3, was halt oft dann schade ist. Mhm.
Ich glaube, das ist, also manchmal hilft es den Schülern, sich auch ein Ziel zu setzen, zu sagen, ich versuche trotzdem, mich 2-mal die Stunde zu beteiligen und das dann zu steigern. Andererseits ist, glaube ich, auch vieles in der Kommunikation mit der Lehrkraft, wenn man das, also ich habe heute auch mein Abschlussfeedback von meinen 12er mir einholen lassen und da stand auch genau dieser Punkt drauf, dass eine Schülerin geschrieben hat, sie traut sich noch nach wie vor nicht zu sagen, weil sie Angst vor den Reaktionen der Klassenkameraden hat. Und sie würde sich wünschen, wenn sie mehr Möglichkeiten kriegt, anders zu zeigen, dass sie kompetent ist in dem Fach. Und das hat mich dann auch zum Nachdenken gemacht, weil ich dachte, ja, stimmt, ich habe ja auch andere Möglichkeiten, eine mündliche Beteiligung zu erfassen. Ich versuche dann immer zu motivieren, zum Beispiel durch die Hausaufgaben, weil das ist halt etwas, wo sie auch selbst eine Selbstsicherheit entwickeln können. Und da sage ich ihnen auch, das geht nicht darum, dass sie den Hausaufgaben die perfekte Lösung machen. Das sage ich grundsätzlich. In Mathe geht es mir um den Weg und die Verständnis, sondern dass sie auch eventuell dann sagen, okay, gut, ich hatte an diesem Schritt Schwierigkeiten, weil ich nicht folgende Frage nicht klären konnte für mich. Na, und das zeigt für mich auch, okay, sie setzen sich ja mit dem Fach auseinander, obwohl sie es da nicht konnten. Und dann vielleicht auch mal zu sagen, okay, kann ich Ihnen vielleicht das eine Hausaufgabe abgeben, weil ich mich nicht traue zu beteiligen, zu sagen, okay, ich habe da was gemacht. Oder zu sagen, man kriegt eine alternative Prüfungsform da drin, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich würde gerne einen Podcast, wie ihr zum Beispiel, gibt es ja auch mittlerweile, man sagt, man nimmt sowas auf oder ich mache ein Erklärvideo, ein kleines zu einer Themeneinheit, die wir gerade thematisieren. Also ich glaube, da müsste man sich auch als Lehrkraft mehr öffnen und zu sagen, okay, dann gibt es da diese Möglichkeit, wo ich glaube, da werden auch ganz viele Lehrer jetzt wieder sagen, wann soll ich das auch noch alles machen und bewerten? Ist schwierig, aber man hat ja zum Beispiel auch in der Oberstufe auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich verpflichte mal alle. Und dann haben vielleicht gerade die Introvertierten mal die Vorteile und jemand, der sagt, ach nee, mir wäre eigentlich der klassische, ich melde mich. Und wer drangenommen lieber, dann haben die vielleicht mal einen Nachteil auch. Ne? Und das ist, glaube ich, so, ich glaube, man müsste da viel mehr darauf eingehen. Und das ist auch das, was ich so auch sagen kann, dass dieses konkrete Gespräch mal zu suchen und zu sagen, mir fällt es schwer, was hätten wir da für Möglichkeiten, dass das vielleicht noch mehr so thematisiert werden kann. Aber es ist halt tatsächlich häufig schwierig und die sind häufig die Leidtragenden davon. Also ich versuche dann verschiedene Methoden abzuwechseln, zum Beispiel, indem sie auch mal eine Phase haben mit eigenständigem Lernen. Also ich mache ganz viel mittlerweile so mit Lernjobs und digitalen Lernpfaden, wo sie sich Themengebiete selbstständig erschließen durch viele digitale Hilfsmittel. Und gerade diese Schüler haben mir zurückgemeldet, die fanden das mega, weil man gesehen hat, die arbeiten intensiv daran, sie kommen voran und das wird dann auch positiv honoriert und das pusht die total. Und dann, sage ich mal, haben die gesagt, es ist angenehmer, wenn man dann wieder weiß, okay, vielleicht wieder eine Durststrecke, wo ich mich nicht so viel beteiligen kann. Andererseits hat es auch manche dann motiviert, sich dann zu öffnen und zu sagen, okay, ich kann auch da mich wieder beteiligen, weil ich eine Sicherheit habe durch diese eigenständige Lernen. Also ich glaube, da gibt es auch viele Synergieeffekte, wenn man einen abwechslungsreicheren Unterricht hat und nicht immer nur die eine Methode durchzieht.
Wir haben, also danke auf jeden Fall für diesen Tipp, sage ich mal. Was war für dich denn jetzt mal vielleicht ein kleiner Themenwechsel? Das ist eigentlich kein Themenwechsel, das alles geht ja darum. Was hast du als Margarita denn, also was war für dich das Wichtigste, was du in deinem Leben gelernt hast?
Es gibt so zwei Sachen. Das eine, auch wenn es jetzt ein bisschen negativ klingt, dass nicht jeder Tag Spaß macht. Und dass es Momente gibt, an denen man total verzweifelt und sagt, hier, für was mache ich das eigentlich alles? Und ich glaube, da ist es entscheidend, dass man an die positiven Momente sich mehr orientiert und reflektiert, warum sind die so positiv und warum reimen sie mir ein eigenes? Weil ich glaube, es wird zu viel zu häufig immer nur ans Negative gedacht und man vergisst diese positiven Momente. Und es ist auch so, wenn man mal eine schwierigere Phase hat, helfen die halt einem auch daraus zu helfen. Und das Zweite ist, es hat mich sehr viele Jahre gestört, dass ich sehr motiviert war und engagiert war und versucht habe, auch den Letzten mitzunehmen, auch den Letzten, der die ganze Zeit gegengekämpft hat. Und ich habe dabei die motivierten, engagierten Schüler total aus dem Blick verloren, weil ich die ganze Zeit nur gekämpft habe, dass auch noch der Letzte, der an sich eigentlich schon keinen Bock, sage ich mal, hatte, noch dabei ist. Also, was soll ich noch alles machen? Dass ich mir jetzt meinen Fokus mehr auf die lege, wo ich sage, die sehen den Mehrwert da drin, die engagieren sich und mit den anderen gehe ich ins kritische Gespräch. Ne? Und dass man da auch eine Trennung für sich im Kopf macht. Und sagt, ich muss beide Seiten beleuchten und mich nicht so sehr auf eine fokussieren. Das führt irgendwann einfach zum innerlichen Kampf im Kopf.
Ja. Dann wollen wir jetzt auch schon zur allerletzten Frage heute kommen. wenn du jetzt irgendwas in unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben könntest, was würdest du gerne sagen?
Einmal, dass der persönliche Fortschritt immer mit einem Scheitern verknüpft ist. Also man muss halt erstmal 10-mal hinfallen, bis man das Laufen lernt. Und man darf dieses Scheitern nicht als Untergang sehen oder als ständige negative Bewertung, sondern man soll das sehen als Möglichkeit der Orientierung zur Weiterentwicklung. Weil man reflektiert ja dann wieder, was müsste ich ändern, damit ich das nächste Mal nicht hinfalle. Und ich glaube, daraus profitiert man viel, denn das ist mein großer Punkt, Fehler sind keine Bewertung der Fähigkeiten. Sie sollen eine Orientierung geben und zeigen, wo muss man neu ansetzen, wo muss man nochmal einen neuen Blickwinkel draufsetzen, damit man sein Bestes herausholen kann. Also die Fehler nicht als du bist schlecht abstempeln, sondern als Chance des Weiterverbesserns.
Vielen lieben Dank, liebe Margherita. Ich fand es wirklich ein sehr interessantes Gespräch und ich glaube, du hast sehr viel unseren Zuhörern und Zuhörern weitergegeben. An dieser Stelle beende ich die heutige Folge und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, ihr könnt gerne Feedback auch zu dieser Folge oder zu anderen Folgen abgeben. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns immer erreichen, sei es oft von der Website oder über Instagram. Dann euch noch einen schönen Tag, frohes Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.